Herzlich willkommen zu Episode 114 vom German Gunners Podcast. Noch wenige Tage bis zum Schluss des Transferfensters und ja, ein paar Tage noch bis zur Saison 2019-2020. Ob wir auf einem guten Wege sind, werden wir in dieser Ausgabe besprechen. Wie immer an den Mikrofonen in Berlin Felix und in Münster sitzt Christian. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Ja, es geht sehr, sehr schnell und stark auf den Saisonstart zu. Heute der Community Shield mit dem Sieg von Man City gegen Liverpool im Elfmeterschießen. Und nächste Woche endet auch das Transferfenster. Ja, wo stehen wir, Christian? Beziehungsweise eigentlich ist es ja relativ einfach zu beantworten. Offensiv sieht es gut aus. Defensiv, nun ja, es kursieren ja diverse mögliche Aufstellungen online, wo dann die Verteidiger einfach weggelassen werden.
Ja, oder so, we don't care, ja. Oder God help us all. Das ist ganz witzig, ganz witzige Collagen, die da aufgetaucht sind. Ich musste auch ganz gut lachen, als ich es gesehen habe. Aber ja, simpel beschrieben, vorne hui, hinten fui. Also das ist halt der aktuelle Stand mit der Verpflichtung von Pepe, der wir uns gleich sicherlich nochmal im Detail widmen werden. Haben wir natürlich in der Offensive, die eigentlich vorher auch schon wirklich sehr, sehr stark war, nochmal eine Kategorie höher geschraubt und eine Stelle besetzt, die so ein bisschen noch unsicher war, wie wir sie im Endeffekt spielen wollen in der nächsten Saison. Aber wenn man natürlich in die Defensive guckt und sagen muss, dass auch die Defensive natürlich in der letzten oder auch der vorletzten Saison eigentlich absolut unser Schwachpunkt war, muss man sagen, da muss Raul noch mal ein bisschen Drückerkolonne beim Transferfenster machen, um da noch ein bisschen was rauszubekommen.
Auf alle Fälle, ja. Also man darf natürlich auch nicht übersehen, dass wir offensiv zwar gut besetzt waren, aber ja natürlich auch von Verletzungen und Ausfällen in der vergangenen Saison einigermaßen verschont geblieben sind. Ne? Also trotzdem war selbst in der Offensive, also wenn wir jetzt über den Sturm sprechen und die Flügelspieler, ja, das insgesamt schon eher dünn. Also wenn zum Beispiel jemand wie Lacazette oder Aubameyang mal für 4 bis 6 Wochen ausfällt mit einer Oberschenkelzerrung, dann wäre es insgesamt schon dünn gewesen, gerade wenn dann auch jemand wie Özil nicht auswärts spielen darf oder kann. Von daher denke ich auch, dass wir offensiv gut aufgestellt sind insgesamt, auch mit der Rückkehr von Reece Nelson und dem wahrscheinlichen Verbleib von Özil. Denke ich, ist die große Sorge eher die Defensive, ja. Und es wird spannend zu sehen sein, was wir bis Donnerstag noch hinbekommen. Defensive, die eine Schwachstelle. Ansonsten, ja, denke ich, haben wir eigentlich auch einen zu großen Kader momentan noch. Also es gibt sicherlich auch Bedarf, den einen oder anderen Spieler noch zu verkaufen und ein bisschen Geld einzunehmen. Da hat sich jetzt auch noch nicht so viel getan. Ich werfe mal den Namen Jenkinson ein oder den Namen Mustafi. Auch da ist sicherlich noch Bedarf, wobei, das haben wir in der letzten Episode ja auch schon geklärt, wir nach Fußball Europa außerhalb der Premier League noch bis Ende August ja verkaufen dürfen, aber idealerweise sind solche Spieler wie Elneny, auch Mustafi und Jenkinson Ende August nicht mehr im Verein. Also, wie du hast es gesagt, Raul hat genug zu tun in den nächsten Wochen.
In der nächsten Woche. Es ist ja noch nicht mal mehr eine ganze Woche, muss man halt sagen. Aber
gut, aber er muss ja auch noch ein paar Spieler loswerden. Ich meine, wir können, also ja. Ich sehe jetzt nicht, wie Elneny noch Teil dieser Mannschaft sein soll in der neuen Saison.
Absolut. Ich hätte heute noch gelesen, angeblich sei Sheffield United an einer Leihe von Callum Chambers interessiert. Was da dran ist, wird man sehen, ob das etwas ist, was sich vielleicht noch irgendwie verwirklicht. Dann haben wir heute den Transfer von Bennacer zu AC Mailand gesehen, was uns direkt zwar halt nicht mit der Kadergröße betrifft, aber zumindest mit einem 30% der Transfersumme von 16 Millionen wegen der entsprechenden Sell-on-Clause. Wir haben Bielik gesehen für 10 Millionen zu Derby County. Also es hat sich insofern halt ein bisschen was getan, aber natürlich, wie du sagst, halt noch nicht ausreichend. Und es geht halt darum, auch ein bisschen Transferbudget noch zu generieren für einen Abwehrspieler, den wir halt dringend benötigen. Fairerweise muss man aber sagen, auch jetzt in der ganzen Abwicklung der jetzt dann doch sich etwas näher und enger taktenden Transfers von Arsenal, dass man scheinbar doch eine sehr gute Strategie sich zurechtgelegt hat und halt auch die Personen, die dort am Rat sind, also hauptsächlich Raul, doch irgendwie ja, das halt bekommen zu können, was sie sich vorgestellt haben und auf den Positionen auch, auf denen sie sich das halt vorgestellt haben. Wenn man jetzt mal voraussetzt, sie schaffen es halt bei den defensiven Akteuren halt auch noch. Und wenn man das Gesamtpaket dann nachher sieht, dann könnte das tatsächlich doch überraschenderweise entgegen aller Hiobsbotschaften vom Transferbudget und Ähnlichem ein tatsächlich sehr interessanter und erfolgreicher Sommer werden.
Ich warte noch ab bis Donnerstagabend,
Absolut, das vorausgesetzt,
um
ja.
eine finale Bewertung zu machen. Ich denke, dass es bisher okay, also gut ist. Mit Pepe hat man sicherlich jemanden geholt, der die Mannschaft weiterbringt. Können wir gleich im Detail noch drauf eingehen. Ob man jetzt den Abgang von Ramsey adäquat ersetzt hat, wird die Zukunft zeigen. Man hat sicherlich noch Bedarf oder auf alle Fälle Bedarf in der Defensive. Also es ist besser als erwartet. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ob das jetzt das richtig gelungene Transferfenster ist, wird dann die nächste Woche wahrscheinlich zeigen. Ich würde vorschlagen, am einfachsten ist es, glaube ich, wir gehen mal Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durch und besprechen kurz den Status quo und können bei der Gelegenheit dann auch ja, nochmal eine Einschätzung geben zu den neuen Spielern. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil wir dann auch schon im Hinblick auf unser erstes Saisonspiel vielleicht ein paar ja, Do's und Don'ts besprechen können. Ich denke, Torhüter-Position dürfte die einfachste sein. Leno Nummer 1, Emi Martinez Nummer 2.
Ja, absolut streitig.
Genau, und wir werden Martinez dann sehen im Ligapokal und Europa League.
Da gehe ich von aus, genau. Das dürfte die klassische Aufteilung sein, die wir letzte Saison ja auch schon gesehen haben an Verteilung der Torhüter.
Ob er dann eine Chance in der Premier League mal bekommt, wird ein bisschen davon abhängen, ob Leno die ganze Saison über fit bleibt, was zu wünschen wäre. Ja, mal sehen, wie er sich macht. Er hat ja sehr, sehr gute Kritiken bei seinem Leihgeschäft bekommen in Reading. Von daher der nächste Schritt, würde ich jetzt mal sagen. Großes Talent, immer irgendwie schon mal sporadisch gezeigt. Denke ich, dürfte für ihn, ja, ist immer blöd zu sagen, Make-or-Break-Saison, aber er steht dann auf alle Fälle stärker im Fokus als in den vergangenen Jahren.
Ohne Frage. Also er hat, glaube ich, auch die Ambition, halt die Nummer 1 zu sein. Halt nur die Frage ist, kann er das halt durchsetzen? Wie stark ist Leno? Manchmal spielen auch Kleinigkeiten halt wie kurze Verletzungspausen eine Rolle. Das hat man letztes Jahr ja auch gesehen bei Tschech Leno. Also das ist halt schon für ihn wichtig, glaube ich, diese Saison zu zeigen, was er halt auch vielleicht auf dem Premier League Niveau kann oder auch abrufen kann, wenn er dann halt auch sporadisch zum Einsatz kommt.
Gut, ja, Verteidigung. Ich will nicht sagen, dass es eine Baustelle ist, aber wir sollten, glaube ich, auch noch mal in Erinnerung rufen, dass wir mit Rob Holding, auch wenn er jetzt 60 Minuten gespielt hat, in einem Spiel jemanden haben, der noch 5 Wochen fehlen wird. Also Mitte September ist wohl das Comeback angedacht. Und Rob Holding ist Stammspieler gewesen in der vergangenen Saison. Wir haben eigentlich mit Bellerin noch jemanden, der, ja, was ist der Stand? Oktober, November?
Also definitiv später als Holding,
Ja.
das kann man ohne Zweifel sagen. Ich würde auf späten Oktober tippen, wäre also
Wenn's gut
mein,
läuft.
ja, wenn es alles wieder gut läuft,
Und
ja.
wir haben mit Mavropanos jemanden im Kader, der ja verletzt war, beziehungsweise auch schon wieder verletzt ist. Ja, eigentlich sein Können noch nicht unter Beweis gestellt hat. Und wir haben jemanden mit Nacho Monreal, von dem man bezüglich Linksverteidigerposition nicht zwingend davon ausgehen kann. Das hat die letzte Saison auch gezeigt, dass er nochmal 38 Ligaspiele plus eine unbekannte Anzahl an Pokal- und Europa League-Spielen noch im Köcher hat. Da ist zwingend Bedarf noch auf sicherlich der einen oder anderen Position. Du hast gesagt, Chambers ist eigentlich eine gute Alternative. Ich weiß nicht, was es jetzt bringt, ihn nochmal eine Saison auszuleihen. Also entweder man gibt ihm jetzt die Chance, hat er nun einen langjährigen Vertrag bekommen, oder man lässt es bleiben. Und eigentlich haben wir in Abwesenheit von Bellerin auf der Rechtsverteidigerposition, ja, haben wir keinen.
Ja, es wird halt alles sehr knapp. Also,
Also wenn, klar, Maitland Niles kann dann natürlich spielen, idealerweise dann mit einer Dreierkette. Gerade als Viererkette hat er, das scheint ihm nicht so gut zu passen. Das ist, sagen wir mal so, für eine Mannschaft, die Ambition hat, unter die Top 4 zu kommen, ja, noch bruchstückhaft.
ja, es ist definitiv zu dünn halt auch. Ich meine, du kannst halt nicht immer mehr Tore schießen, als du kassierst. Also das wird ab irgendeinem Level halt nicht mehr funktionieren. Es ist auch das, was den Hörern hier so ein bisschen auf der Seele brennt. Also diese Frage Innenverteidiger, Außenverteidiger. Das ist auch das, was ja, glaube ich, auch die nächsten Tage bis Donnerstag bestimmen wird. Da fallen halt Namen wie Umtiti oder Rugani, was die Innenverteidigung betrifft, und halt Tierney von Celtic, was die Außenverteidigung betrifft.
Der aber kurz, entschuldige, dass ich unterbreche, aber der wohl auch noch mal 8 Wochen fehlen soll, habe ich heute gelesen.
Ja, das ist halt ein Punkt halt. Und da haben wir halt auch die Frage halt von Kavalier04 auf Twitter bekommen. Was ist halt, soll man da nochmal rangehen? Weil Lennon hat ja gesagt, er erwartet halt ein drittes Angebot von Arsenal, obwohl er halt wohl scheinbar noch verletzt ist. Das ist halt eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Ich glaube, es ist halt nicht so eine Verletzung, die einen Transfer grundsätzlich halt ausschließt, wie beispielsweise ein Bänderriss oder Kreuzbandriss oder irgendwie sowas, wo man halt weiß, es dauert wirklich lange, wenn man es auf Perspektive sieht. Und ich glaube, das ist halt ein Transfer, der auch natürlich für sofort eine Verstärkung wäre, aber halt auch für die perspektivische Ausrichtung der Mannschaft in der Defensive sehr wichtig ist. Würde ich das halt nicht als K.O.-Kriterium nehmen. Und müsste man sich dann halt gucken, wie man sich halt in der Zwischenzeit halt weiter behilft. Andere Frage halt, Rugani, Umtiti, was Rugani angeht, derzeit bei Juventus Turin, war, so wie es halt berichtet wird, ein 2 Jahres Leihgeschäft, das, was Arsenal angestrebt hat, Leihgeschäfte ja sowieso momentan das Ding irgendwie, was halt Juventus scheinbar abgelehnt hat. Aktueller Stand wäre das da, und Umtiti ist halt ein Name, der halt schon vorher mal da war, der jetzt wieder reingekommen ist. Vielleicht dadurch begründet, dass Arsen heute Abend halt beim Barcelona hat noch das letzte Vorbereitungsspiel macht und man halt vielleicht irgendwie vor dem Hintergrund glaubt, man könne da irgendwelche Verbindungen knüpfen. Raul ist ja auch wieder da. Also das ist halt alles sehr in der Waage und Schwebe, und man hat nicht wirklich was Konkretes. Andererseits gab es das halt vor dem Pepe-Transfer auch nicht wirklich, und plötzlich war es halt da. Und das ist halt momentan auch vielleicht so ein bisschen die Herangehensweise der Vereinsführung an der Stelle, sodass das alles im Endeffekt Kaffeesatzleserei ist. Ich glaube, das Einzige, auf das wir uns einigen können und auch müssen, ist, dass wir, genauso wie du es gesagt hast, an den Stellen müssen wir eigentlich irgendetwas bringen. Wir können meiner Meinung nach Mavropanos nicht wirklich einplanen. A, aufgrund der Verletzungshistorie, B, weil wir absolut gar keine Erkenntnis über seinen Leistungsstand haben. Und Holding ist halt noch länger verletzt, also kann halt nicht von Anfang an drin sein, nicht im Spiel drin. Die Koscielny-Thematik schwillt noch. Ich denke, er wird halt keine Zukunft mehr haben bei Arsenal. Das heißt, alles macht es halt nicht wirklich einfach und nicht dahingehend planbar, dass man sagen kann, mit dem, was wir momentan an Spielermaterial haben, gehen wir in die Saison, weil ich glaube, das wäre halt grundverkehrt.
Naja, und Sokrates wird in der ersten Saison des Videobeweises sicherlich
Ja,
sich auch
genau.
zurückhalten müssen. Ja, ich meine, gut, man hat kein Mustafi auf der Rechtsverteidigerposition spielen, aber wir haben ja momentan auch gar keinen Innenverteidiger außer Sokrates und Mustafi und Chambers halt, wenn man jetzt Chambers eventuell ausleihen will. Ist es ja noch dünner.
Also ich kann jetzt mal gerade die aktuelle Aufstellung für das heutige Spiel bei Barcelona präsentieren, was diesen Mannschaftsteil angeht, und die liest sich halt Monreal, Sokrates, Chambers, Maitland Niles.
Naja, das ist halt wahrscheinlich auch das, was wir nächsten Sonntag in Newcastle sehen.
Das glaube ich ganz stark, und das würde halt dafür sprechen, dass wir Chambers auch erstmal behalten werden.
Es gibt gar keine andere Option. Also ich sehe jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Und das spricht auch jetzt ganz klar gegen Mustafi, dass er heute nicht in der Startelf steht. Es gab ja irgendwie Gerüchte, er irgendjemand wäre bereit, Geld zu bezahlen. Ich glaube, Monaco war es, ne? Irgendwie.
Ja, 32 Millionen.
Ja, das muss auch eine Ente gewesen sein. Aber ich gehe davon aus, dass er keine so große Rolle mehr in den Planungen spielt. Ich glaube, da sind wir alle froh drüber. Gleichzeitig, ich meine, du kannst natürlich jetzt auch einen Mustafi eigentlich nicht verkaufen, wenn du keinen neuen Innenverteidiger holst, ne? Also bei aller Fehleranfälligkeit, die er hat, er kann aber sowohl IV als auch RV spielen. Und ganz ehrlich, also dann sehe ich lieber Mustafi auf der rechten Seite als Jenkinson. Deswegen, aber beides nicht ideal. Ja, also ich hoffe sehr, dass sich da noch was tut. Minimum zwei, also zwei Spieler sollten es sein. Ich sehe viel höheren Bedarf schon für die Innenverteidigerposition als für die Außenverteidiger. Ich schiebe ein bisschen Panik, weil man so gar nichts hört. Ich schiebe auch deswegen ein bisschen Panik, weil der Markt für Innenverteidiger sehr, sehr schwierig ist in Gesamtfußball Europa, wenn man sich anguckt, dass du da wenige Spieler hast, die du für günstig Geld bekommst, oder du musst halt wirklich die 80 bis 100 Millionen zahlen, um dann wirklich einen Top-Transfer zu bekommen. Das würde immer auch bedeuten, dass irgendjemand einen Top-Spieler abgeben muss und den entsprechenden Ersatz holt. Von daher kann ich mir nur vorstellen, dass wir da wieder über ein Leihgeschäft kommen und hoffen, dass Saliba in der neuen Saison die nötige Lücke dann dauerhaft ersetzt. Aber das dürfte sehr interessant sein. Und wir hatten ja in der Saisonvorbereitung schon gesagt, eigentlich Defensive ist viel wichtiger als Offensive. Von daher Pepe, Caballo und schön und gut. Aber wenn sich jetzt defensiv nichts tut, finde ich das doch eher besorgniserregend, weil du hast gesagt, wir können nicht immer ein Tor mehr schießen. Und ich halte mich mit einer Gesamtbewertung zurück, weil ich das für essentiell halte, dass wir da auf der Position noch was tun, auch für die neue Saison.
Genau, deshalb müssen wir da halt auch gucken, dass wir dann in der abschließenden Saisonvorschau, die wir auch noch in dem Podcast machen, das halt natürlich nach Abschluss des Transferfensters tun, weil dann ist es natürlich erst wirklich möglich, auch insbesondere unsere Ambitionen in der Liga auch abschließend bewerten zu können. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, ob da halt noch ein Verteidiger kommt oder nicht.
Mittelfeld stellt sich nicht von selbst auf, würde ich sagen, aber ich denke, wir sind gut besetzt. Klar, Ramsey ist nicht mehr da. Iwobi ist sehr spät vom Afrika-Cup erst zurückgekommen. Gleiches geht für Elneny und Torreira, Südamerika. Ja, sagen wir mal so, offensiv ganz gut. Ich hoffe sehr darauf, dass Xhaka und Torreira und Guendouzi eine gute Saison spielen werden.
Wir haben auch Joe Willock heute wieder im Kader
Ja, aber das
beziehungsweise
ist.
in der Startelf gegen Barcelona und
Da bin ich aber vorsichtig. Du kannst nicht erwarten, dass der eine gesamte Saison jetzt auf hohem Niveau spielt.
absolut nicht.
Das müssen andere tun.
Konnte man bei Guendouzi ja auch nicht zwingend erwarten, hat er ja auch nicht komplett durchziehen können. Aber es ist halt eine Option und ich glaube, er versucht halt seine Chance gerade beim Schopfe zu packen.
Ja, also sicherlich auf alle Fälle jemand, den wir hoffentlich in den Pokalspielen häufiger von Anfang an auch über 90 Minuten sehen. Ich würde aber eben nicht mein Cent darauf setzen, dass er, und das kann er auch nicht über eine gesamte Saison konstant gut spielt. Da sind unsere Stützen halt eben Xhaka, Torreira, Guendouzi, Caballo, eher für so diesen defensiveren Part und offensiv. Sieht super aus, muss man ganz ehrlich sagen. Mit Nelson, mit Iwobi, mit Özil, mit Pepe. Ich denke, das ist wirklich gut. Und wenn Aubameyang und Lacazette und Nketiah vorne drei Spieler haben, die Tore schießen können, da bin ich sehr optimistisch und da freue ich mich auch drauf. Letztendlich ist dann halt die Frage, kriegen wir es rund insgesamt, also auch die Verbindung der Mannschaftsteile und machen wir defensiv noch was? Ja, das ist so der Status quo. Dann lass uns vielleicht ganz kurz über den Transfer sprechen, über den Rekordtransfer ist es ja. Irgendwie 80 Millionen oder so dann doch wert, aber über 832 Jahre verteilt, wird es bezahlt.
Ja, es ist, also es ist so, wie man es gelesen hat, tatsächlich, glaube ich, über die Gesamtlaufzeit des Vertrages, also 5 Jahre oder zumindest 4 Jahre alt, verteilt, weil auch dort Lidl gesagt hat, okay, wir haben dann halt auch in den kommenden Jahren halt Sicherheit hinsichtlich gewisser Einnahmen für Transfers, was halt durchaus auch ein neues Modell oder Abwicklungsschema sein kann. Und für uns in unserer Situation halt perfekt, muss man einfach so sagen. Und wenn man dann halt so einen Transfer realisieren kann, wo auch große andere europäische Topclubs halt absolut dran waren, dann muss man sagen, Hut ab an das Verhandlungsteam und ja, auch an die Überzeugungsarbeit, die man hat geleistet hat, dass man einen Spieler wie Pepe, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Europa League zusammen geschaut haben, ein Spiel von Lille, und wir beide halt spontan gesagt haben, wow, der ist wirklich gut, ne? Also das ist halt interessant. Und dass man den halt einfach an sich binden konnte, ist ein absoluter Gewinn. Und ich glaube auch ein Statement dahingehend, dass man gesagt hat, okay, wir spielen zwar Europa League derzeit, aber wir wollen wieder angreifen. Wir wollen halt zeigen, dass wir in eine Richtung gehen. Wir wollen halt wieder genau das, was eigentlich alle gefordert haben, alle gewollt haben. Wir wollen halt die Richtung setzen und die Ziele klar formulieren. Und dann musst du halt Spieler wie Pepe holen. Und da war ich schon sehr, sehr angetan, muss ich wirklich sagen.
Warum ist er denn überhaupt zu uns gekommen? Also ich habe noch keine überzeugende Begründung gelesen, und vom Verein, ja, gibt es ja diese übliche PR-Gequatsche halt, ne, oder vom Spieler auch. Aber warum zieht jetzt jemand wie er also Europa League, Champions League vor? Also es ist natürlich super für uns, aber es ist doch schon eher ein ungewöhnlicher Move.
Es ist definitiv. Also ich glaube, also diese Arsenal-Fan-Connection, da gibt es ja auch die entsprechenden Bilder aus Jugendzeiten. Klar, da kann man jetzt nichts drauf bauen. Wer weiß, was man damals für Trikots angehabt hat. Ich habe auch noch gelesen, dass Arsène Wenger auch noch ein paar Worte mit ihm gewechselt hat in dieser Hinsicht. Also das ist, glaube ich, auch so ein Gradmesser noch gewesen. Lacazette, Aubameyang, da weiß ich auch nicht, ob die halt nicht auch noch ein bisschen so angestichelt haben, so à la Bellerin bei Ceballos. Alles natürlich, glaube ich, im modernen Fußball romantische Vorstellungen, und am Ende zählt natürlich das, was auch auf dem Gehaltscheck steht. Und Neapel hat halt auch noch ein sehr gutes, wohl höheres Angebot sogar noch abgegeben, aber dann hast du halt den Reiz der Premier League, der auch noch viel ausmacht. Ich glaube, dass es halt so ein Gesamtpaket war, und im Endeffekt ist es mir eigentlich auch gesagt völlig Lumpe, warum er halt zu Arsenal gekommen ist. Solange das Verhandlungsteam es geschafft hat, das zu realisieren, und er im Endeffekt nachher uns das bringt, was wir uns alle erhoffen, ist es ein super Deal für beide. Und er als so junger Spieler hat auch danach noch alle Möglichkeiten, wenn er dann noch halt, weiß ich nicht, zu Real oder Barca oder wo auch immer er dann hingehen möchte, kann er das halt auch noch realisieren.
Ja, auf alle Fälle. Für 200 Millionen Euro dann in 3 oder 4 Jahren.
Natürlich.
Was dürfen wir denn erwarten von ihm? Also ist er jetzt, also klar, ist jemand, der, das haben wir ja auch in den paar Malen, wo wir ihn mal so ein bisschen gesehen haben, konnte man das ganz gut sehen. Jemand, der über die Flügel kommt, schnell spielt, dribbelstark ist, aber wohl auch, wenn man sich zumindest seine Statistik jetzt anguckt, jemand, der halt Tore schießen kann. Also das ist, finde ich, eigentlich den wichtigsten Aspekt, den man nochmal herausstellen sollte, weil wir eigentlich in der letzten Saison, mal mit Ausnahme von Ramsey vielleicht, ja, chronisch unterbesetzt sind, was Tore aus dem Mittelfeld angeht, ne? Also wir haben halt Aubameyang und Lacazette, die ihre 25 plus X Tore dann erzielt haben. Wir haben aber einen Özil gehabt, der ja selten getroffen hat oder häufiger treffen sollte, auch nicht so gut bei den Vorbereitungen war. Ja, und dann einfach sehr viel quer verteilt. Wenn wir noch einen zusätzlichen Spieler bekommen, der halt 15 plus X Tore machen kann und das auch noch realisiert, indem er ja dribbelstark ist, schnell über die Flügel kommt, also sozusagen auch ja Räume für andere Spieler schafft, denke ich, dürfte das der wichtigste Punkt sein, von dem man hoffen sollte, dass er sich dann auch verwirklicht, weil ich denke, er wird sicherlich haben, eine gewisse Anpassungsschwierigkeit bekommt jeder Spieler, weil der Umstieg Ligue 1 Zur Premier League ist dann doch relativ groß, aber ich glaube, ja, sollte man insgesamt, glaube ich, ganz gut als Verstärkung auch direkt mit in die Startelf nehmen können.
Wird man auf jeden Fall in die Startelf nehmen müssen auch. Du hast es schon angesprochen, die Hauptstärken, die ihn ausmachen. Und ich glaube, dass man halt, wenn man das Flügelspiel dann halt betrachtet, dadurch eine zusätzliche Gefahr halt auch für die gegnerische Mannschaft halt birgt, indem man durch ihn viel mehr Flexibilität halt hat, auch die Räume für die Stürmer in der Mitte halt frei zu machen. Und wenn du halt dann ein Pendant zu Aubameyang halt auch von der Schnelligkeit auf den Außenbahnen hast halt, dann das ist das natürlich schon eine Waffe. Da muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das werden halt auch die Gegner so sehen. Und dann dazu noch eben eine Menge an Torgefahr zu bringen, ist natürlich ein weiteres Kriterium, was dich einfach noch viel unausrechenbarer macht, weil du halt mehr Torgefahr auf mehr Spieler verteilt hast. Und also von daher schon eine sehr, sehr gute Ergänzung an der Stelle, wo wir halt so ein bisschen gehakt haben. Du hast halt schon gesagt, dass wir dann da eben nicht so die Torgefahr ausgestrahlt haben und somit halt eben im Endeffekt da auch ein bisschen was machen mussten. Und das sind halt all Fragen, wo auch andere Spieler wie Mkhitaryan schauen müssen, wo sie da ihre Quote hinbringen, wo ein Iwobi auch schauen muss, dass er seine Quote verbessert. Also das sind halt alles auch vielleicht so Knock-on-Effekte für Spieler im Kader, die auf vergleichbaren Positionen halt Einsatzzeit gerne hätten.
Ja, das ist ja noch ein weiterer Punkt. Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es so schön. Und wir hatten einfach keine Konkurrenz, ne? Gerade auf den Außenpositionen aufgrund entweder Abgänge, Leihgeschäfte oder Verletzungen. Welbeck, waren die meisten da ja gesetzt. Deswegen denke ich, ist das auch nochmal ganz gut, weil jemand wie Mkhitaryan zum Beispiel dürfte jetzt nicht mehr gesetzt sein und muss halt auch um seinen Startelfplatz kämpfen. Ich denke, das ist ein insgesamt ganz positiver Effekt eigentlich. Gut, ja, ja, wie sieht der weitere Fahrplan aus? Wir spielen am Sonntagabend, wo wir die Episode aufnehmen in Barcelona und dann geht es am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Newcastle in die neue Saison. Haben wir jetzt irgendwas ganz aktuell noch zu besprechen hier in der ersten Hälfte von Episode 114?
Ganz aktuell nicht, weil wir das aktuelle Ergebnis vom Gegnerspiel gegen Barcelona nicht haben, weil das schlichtweg noch nicht angestoßen ist. Aber ich glaube, ansonsten haben wir die aktuellen Themen, glaube ich, ganz gut abgefrühstückt und müssten dann halt mal schauen, was sich halt in der nächsten Woche halt dann noch vor dem Spiel entwickelt, um dann halt auch eine abschließende Saisonvorschau oder Saison-Einschätzung dann unter allen wirklichen Parametern machen zu können.
Genau, dann würde ich vorschlagen, machen wir eine ganz kurze Pause hier in Episode 114 und kommen dann zum letzten Tagesordnungspunkt, dem Gewinnspiel.
Genau, dem Gewinnspiel und den glücklichen Gewinnern.
Gut, dann bis gleich.
Zurück mit dem zweiten Teil der heutigen Ausgabe des German Gunners Podcast, die jetzt mit dem vielleicht für euch interessanteren Teil, und zwar der Verkündung der Gewinner des diesjährigen Arsenal-Adidas-Gewinnspiels. Wir hatten diesmal extrem viele Zuschriften, 253 gültige. Es gab auch ein paar ungültige mit der falschen Lösung. Also nochmal die Frage war halt, in welchem Zeitraum zuletzt Adidas Arsenal Ausrüster war und nicht in welchem aktuellen Zeitraum. Dass ab jetzt der Zeitraum aktuell Sponsoring ist, das ist uns allen bekannt. Das war aber leider nicht die Frage. So, wir machen es folgendermaßen. Wir werden es so handhaben, dass ich jetzt Felix bitten werde, eine Zahl zwischen 1 und 253 zu nennen. Das Ganze 15 Mal, weil wir 15 Artikel halt in dem Gewinnspiel ja bekanntlicherweise haben. Und ich werde dann jeweils die Nummer, den entsprechenden E-Mail-Eingang zusortieren. Die haben wir uns hier ausgedruckt und dann können wir dann halt schauen, wer die Gewinner sind, die dann halt glücklicherweise eins dieser Teilchen von uns zugesendet bekommen und dann natürlich auch separat informiert werden und bezüglich Adresse und Ähnlichem. Das klären wir dann gleich nochmal. Ich würde sagen, wir beginnen einfach und Felix nennt mir jetzt einfach mal die erste Zahl.
Ich habe natürlich, wie es sich richtig gehört, mir Zufallsauswahlen gemacht mit einem Nummerngenerator. Es ist ja mittlerweile, gibt es da ja die super Internetprogramme, die das machen. Habe mir aber natürlich nur 14 Nummern ausgesucht, beziehungsweise ausgeben lassen, weil die 42 natürlich immer gesetzt ist unter den Gewinnzahlen. Von daher fangen wir an mit der 42.
Die 42, das ist René Weisberger.
René Weisberger ist unser erster Gewinner. Wup, wup. Gut, sag, in welchem Tempo ich vorgehen soll. Es geht weiter mit der 71.
71, das ist Jojoda. Ich habe da leider keinen wirklichen Namen zu. Das müssten wir dann noch klären.
Gut, 181.
181, Jonas Danner.
Kenne ich nicht.
Bisher nicht, nee.
Dann die 2.
Die 2, wow, das ist ganz weit vorne. Gregor Wittenberg.
Gregor Wittenberg, herzlichen Glückwunsch. Wup, wup. Sehr männerlastig bisher, ne?
Bisher sehr männerlastig. Schauen wir mal, vielleicht ändert sich das gleich nochmal. Ich muss mal gucken, was du da noch so ziehst. Aber zugegebenerweise war die Zuschriftenanzahl der Männer auch exorbitant höher als der Frauen. Und bei den Frauen, das war dann meistens für Männer. Also im Endeffekt, ja.
So ist halt so. Mehr oder weniger sein. Gut, ich habe hier als nächste Nummer die 89.
Christoph Russ.
Hervorragend. Herr Russ, herzlichen Glückwunsch. Dann geht es weiter mit der 25.
25. Ja, siehst du doch da. Petra Weiß, da haben wir es doch.
Na,
mal.
Na bitte.
Ja, so schnell kann es gehen.
Ja, ist wichtig, dass wir hier so, also selbst wenn die Anzahl der Zuschriften nicht paritätisch ist, dass es hier jetzt nicht nur Männer als Gewinner sind.
Ja, das, ja, wir können es zwar nicht beeinflussen, aber wollen wir auch nicht.
Nö, das stimmt. Dann geht es weiter mit der 17.
17, das ist Sebastian Dudai. Ja, wie man es auch immer ausspricht, weiß ich jetzt nicht, aber Sebastian, wir werden dich per E-Mail benachrichtigen.
Hervorragend. Weiter geht es. Die 8.
Die 8, Steven König.
Okay, König, sehr gut. Auch herzlichen Glückwunsch. Dann die 111.
Habe ich nur Andreas. Ich weiß nicht, wie der gute Herr mit Nachnamen heißt. Ich werde ihn anschreiben und er wird dann wissen, dass er der Andreas ist, der gewonnen hat. So müssen sich jetzt noch alle Andreas da draußen in der Hörerschaft noch gedulden.
Aber
sorry.
Vielleicht weiß ja der Andreas, dass er nur mit Andreas auch angeschrieben.
Das könnte sein, dass er das weiß, aber es gab durchaus viele E-Mails, die immer nur auch mit Vornamen waren oder aus denen man halt auch aus der E-Mail-Signatur nicht erkennen konnte, ob sie jetzt wie sie mit Nachnamen heißen.
Das ist blöd.
Genau. Und wenn man dann halt nicht so einen Fantasienamen hat, ist das halt ein bisschen schwierig.
Das ist in der Tat so. Die nächste Nummer, 214.
214, Nico Bock. Herzlichen Glückwunsch.
Wup, wup, sehr schön. Weiter?
Bitte.
Gut, die 91.
91, Jonas Schmidtger.
Sehr gut, Jonas. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Hören und fürs Mitmachen. Dann habe ich die 31.
Das ist der Dennis. Auch da habe ich leider keinen Nachnamen, wenn ich es richtig sehe.
Das kann nicht sein.
Was ja,
denn,
doch.
Was ist denn da los?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, manchmal ist es halt, wenn man halt schnell in irgendetwas teilnimmt, vergisst man die wesentlichen Daten. Ist egal, wir werden es herausfinden, ich werde Dennis kontaktieren und er wird mir sicherlich auch seinen Nachnamen sagen, weil er sicherlich nicht drauf verzichten will, etwas zu bekommen.
Hast du die Übersicht, wie viele Gewinner wir noch im Lostopf haben?
Ich meine 3, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe.
Ja, das ist sehr gut. Ich habe nämlich auch noch 3 Zahlen.
Gut, dann passt es.
Ich wollte es nur abschätzen, ob du auch richtig mitmachst. Ich habe hier noch 3 Nummern. Dann geht es weiter mit der 16.
Die 16, Nicole Braun. Ja, da haben wir noch eine zweite Frau. Sehr ja, super. Schön. Dann passt die Quote wieder, ja.
kann man so oder so sehen. Dann 219.
Roman Werk.
Herr Werk, sehr gut. Wunderbar. So, und dann die letzte Nummer. Letzte Gewinnerin, letzter Gewinner. Ja, die 151.
151. Ralf Vohring.
Hervorragend.
Dann hätten wir es, glaube ich, alles durch. Diesmal war es natürlich schwieriger, weil wir nicht an einem Tisch sitzen. Von daher mussten wir das halt jetzt aufsplitten mit der Aufgabenteilung. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Das war relativ einfach. Christian hat gestern eine Mail geschrieben. Wir haben 253 Zuschriften, suche 15 Nummern raus. Und da das ja dann zufällig sein soll, ist das im Endeffekt, hat das hingehauen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache gewesen. Du machst es wie immer so, dass du die Leute anschreibst.
Genau.
Generell, das haben wir ja auch schon gesagt, wäre es halt eben gut, wenn man sich dann auch zurückmeldet. Klar, es sind gerade Ferien, deswegen eine gewisse Karenzzeit geben wir, aber wenn dann eben halt keine Rückmeldung kommt und wir noch Artikel übrig haben, dann geben wir die halt weiter. Also wir wollen sie loswerden und wer sich nicht zurückmeldet, gewinnt dann auch nicht.
Genau, also den Fall hatten wir zwar, glaube ich, erst einmal, ne, wenn ich das richtig in
Ja,
Erinnerung
einmal war es,
habe.
glaube ich, relativ schwierig, ja.
Aber es ist halt so, dass man dann natürlich schauen muss, dass man es halt anderweitig weitergibt. Das würden wir dann machen, das würden wir dann in einer der anderen kommenden Episoden dann halt kommunizieren. Wenn sich alle zurückmelden, dann gehen die Dinger natürlich an euch auch ganz kurzfristig raus. Ich schaue halt mal, dass ich alle Gewinner vielleicht jetzt heute Abend noch anschreibe oder aller spätestens morgen und dann kriegt ihr ja eine E-Mail von mir zurück auf eure Gewinnfrage und oder Gewinnantwort und dann gucken wir, dass wir das halt kurzfristig realisieren können.
Gut, dann spätestens bis zum Heimspiel gegen Burnley sollte dann auch der entsprechende Artikel da sein, wenn es gut läuft, vielleicht schon am kommenden Wochenende. Ja, dann kommendes Wochenende ist ein ganz gutes Stichwort. Erster Spieltag. Erster Spieltag auch bei Sky. Ja, viele Neuerungen. Es dürfte interessant sein. Ich werde sicherlich mal ein bisschen reinschauen, wie das Ganze auch sportjournalistisch aufbereitet wird. Wir sind dann ja Sonntag um 15 Uhr dran. Denkt auch nochmal dran, neue Anstoßzeiten. Sonntags jetzt immer 15 Uhr und 17:30 Uhr, nicht mehr 14:30 Uhr und 17 oder 18 Uhr, 17 Uhr. Deswegen also ruhig nochmal gucken in den Kalender. Aber ja, es geht wieder los. Die gewisse Vorfreude ist da. Ich kann noch empfehlen, der Guardian hat eigentlich immer ganz lesenswerte Saisonvorschauen für jede der 20 Mannschaften. Ich habe mir alle bisherigen, ich glaube 15 oder so sind erschienen oder 16, schon runtergeladen, habe aber noch keine gelesen. Von daher habe ich auch noch ein bisschen was zu tun bis zum nächsten Wochenende. Ja, ich bin gespannt, wie wir in die Saison starten. Bitte keine große Panik, wenn es nicht gut laufen sollte und auch nicht gleich die überschäumende Freude, wenn es gelingt. Newcastle hat sich auch ganz gut verstärkt. Und ja, ich sag mal so, St. James's Park haben wir uns noch nie so richtig leicht getan. Ist also auch, wie es so schön heißt, eine der eher unangenehmeren Auswärtsaufgaben.
Absolut. Ich glaube, die gute Mitte bei der Bewertung des ersten Spiels dürfte der richtige Weg sein. St. James Park, du hast gesagt, es ist halt immer ein schwerer Ground. Ja, neuer Trainer Steve Bruce. Okay, aber
Das sorgt jetzt nicht so viel für Furcht und Schrecken bei mir.
ja, zumindest taktisch nicht.
Aber Newcastle
Aber
hat sich gut verstärkt, von daher.
ja, und es ist, wie gesagt, das erste Saisonspiel und die Fans sind dort auch immer heiß und das ist halt ein schweres Auswärtsspiel, da muss man nicht drum herum reden, vor allen Dingen zum Start. Und da müssen wir halt mal schauen, wie wir uns da machen und auch von der Aufstellung her. Und dazu wird es natürlich eine ausführliche Vorschau im Blog geben
Ich
und da
werde
werden
auch noch eine Saisonvorschau schreiben, irgendwie die Tage. Von daher gibt es da genug Material, weil wir mit dem Podcast bis übernächste Woche dann warten, also nach dem Newcastle-Spiel.
Genau, aus den bekannten Gründen, dass wir halt das Transferfenster abwarten wollen, um dann halt eine wirklich dezidierte Saisonvorschau auch zu machen, um zu gucken, wo sind die Stärken, Schwächen auch der entsprechenden Mitbewerber um die Top 4 beziehungsweise Top 6. Das ist halt, glaube ich, nach unserer Ansicht sinniger entsprechend dem neuen Transfermodus. Dann werden wir auch schauen, ob wir vielleicht noch einen entsprechenden Gast halt für uns gewinnen können, der uns halt vielleicht auch nochmal von der journalistischen Seite ein bisschen etwas dazu sagt. Und bis dahin dann alles nicht in gesprochener, sondern in geschriebener Form zur Saison und zum Start bei Newcastle.
So soll das halt sein. Gut, dann wie immer ja für Fragen, Anregungen, Kommentare, Lob und Kritik. Germangunners@googlemail.com ist die E-Mail-Adresse. Facebook.com/Germangunner die Facebook-Seite. Auf Twitter sind wir zu finden, @medispolis und @germangunners. Und auf germangunners.com, dem Blog, gibt es wie gesagt noch ein paar Artikel in den nächsten Tagen und natürlich auch die explizite Vor- und Rückschau auf das Newcastle-Spiel. Und wir melden uns dann mit dem Podcast wieder in der dritten Augustwoche, so nach dem Newcastle-Spiel dann irgendwann. Gucken wir mal, wie das Ganze sich dann ausgeht. Gut, ja, dann wünschen wir einen angenehmen Start in die Woche. Regelmäßiges Checken der Transfer-News bis zum Donnerstag und hoffen wir auf das ein oder andere glückliche Händchen, was ein Verteidiger sowohl außen als auch innen noch angeht bis Donnerstag.
Genau, das tun wir. Stellt die Push-Nachrichten der Arsenal-App an. Das ist wirklich sehr schnell und zeitgenau. Das erspart euch ansonsten immer das Handy zur Hand zu nehmen.
Gut, dann ja, kommt gut in die neue Saison, würde ich sagen. Und wir lesen und hören uns die Tage wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.